HR3,
der Gast des Tages,
Mario Lohninger, der etwas andere Sternenkoch.
Er wird am 22. August 1973 in Marialm im Salzburger Land geboren. Schon mit 4 Jahren hilft er in der Bäckerei des Großvaters mit. Später in der Küche des Familiengasthauses, wo sein Vater Küchenchef ist und die Mutter Kellnerin. Er aber will erstmal Skirennfahrer werden, bis er sich mit 9 den Fuß bricht und umentscheidet. Seine Kochausbildung macht er in Tirol. Danach arbeitet er in verschiedenen Spitzenrestaurants, unter anderem in München, New York, LA und Paris. Dabei kocht er auch für Leute wie Bill Clinton, Tony Curtis, Billy Wilder und die thailändische Königsfamilie. So lernt er auch Sven Väth kennen, der ihn überzeugt, die beiden Gastronomien im Frankfurter Cocoon Club, das Micro und das Silk, zu übernehmen. Außer diesen beiden unkonventionellen Spitzenrestaurants betreibt der inzwischen vielfach ausgezeichnete Lohninger in Frankfurt-Sachsenhausen auch noch ein Restaurant unter seinem eigenen Namen. Dort gibt es dann eher rustikale Gerichte aus seiner österreichischen Heimat. Als er kürzlich vom Gourmetführer Gourmillot zum Koch des Jahres gekürt wird, lobt die Jury vor allem Entdeckerfreude und Erneuerungsdrang des Spitzenkochs und Wahlhessen.
Und an diesem Sonntagmorgen ist er mein Gast. Hallo, lieber Mario Lohninger.
Hallo, liebe Bärbel.
Ist spät geworden gestern in der Küche?
Ja, es wird bei mir immer ein wenig spät. Also der Morgen ist immer ein bisschen schwierig bei mir, aber das passt.
Umso mehr Respekt, dass du dich aus deinem Bett herausgeschält hast und hier voller Energie dann sitzt. Und ich muss mich ja vor dir verneigen. Ja, du sammelst ja Sterne und Punkte. Ich weiß nicht, wie andere Pokale oder Schlümpfe.
Ja, das habe ich wahrscheinlich vom Skirennen oder, also ich habe immer gern natürlich Pokale eingefahren, aber natürlich ist das nicht selbstverständlich, also es ist sehr viel Arbeit und ja, es gehört schon eine Portion Disziplin auch dazu, ne?
Ehrgeiz auch und Disziplin natürlich. Also das braucht man ja wahrscheinlich sowieso, wenn man diesen Weg geht, den du gegangen bist. Du bist jetzt Mitte 30 und hast schon so viele Stationen, wir haben es gerade in der Kurzbiografie gehört, deines Lebens gegangen. Das ist ja ein unglaubliches Tempo, was du davor legst. Muss man als Koch immer wieder auch diese Stationen dann tatsächlich wechseln, wenn man was erreichen möchte?
Ja, ich denke schon, dass es wichtig ist. Also ich muss zum einen jetzt sagen, ich habe mir eigentlich nie um einen Job, einer neuen Station beworben. Also ich bin da eigentlich immer gefördert worden und natürlich waren die Voraussetzungen bei mir so, meine Eltern, wir hatten einen Pachtbetrieb, ich würde objektiv sagen, das war schon Top 3 oder das beste Restaurant in der Umgebung. Mhm. Und ich habe natürlich dann andere Gastronomiekinder gesehen. Wir kommen aus dem Skigebiet und die sind ein bisschen fauler veranlegt worden, weil sie wollten ja unter Anführungszeichen der Chef werden.
Ja.
Und es ist eigentlich ziemlich schade, weil die ganz wenig für die Küche letztendlich übrig haben. Oder also die schauen am liebsten immer nur so auf die Zahlen.
Also die Wurzeln liegen dann tatsächlich eben schon im Elternhaus. Wenn man diese Begeisterung bei den Eltern sieht fürs Kochen, dann kann daraus eben so eine Weltkarriere werden. Und wir haben heute Vormittag Zeit und stellen deine Welt des Kochens und diese Liebe und Leidenschaft und auch die Disziplin zum Kochen ein bisschen vor. Mario Lohninger. Heute wissen manche nach dem Abitur noch nicht so richtig, in welchen Beruf sie einsteigen sollen, wo ihre Neigung, wo ihre Leidenschaft, wo vielleicht auch ihr Talent liegt. Bei meinem Gast des Tages war das eigentlich ganz anders, Mario Lohninger. Du hast mit, korrigier mich, wenn ich falsch bin, 14, 15 schon angefangen mit deiner Ausbildung zum Koch. Sehr früh.
So ist es. Also eigentlich familiär hat das Ganze eigentlich viel früher begonnen, weil meine Eltern, ich glaube, ich war 9 Jahre alt, haben sich entschieden, ein Unternehmen zu gründen und loszustarten und haben dann natürlich meine Schwester, die ein bisschen älter ist wie ich und mich dabei auch mit eingebunden, also wie das auch familiär aussehen kann. Und da haben sie mir eben so eine Holzhütte haben sie mal gebaut, da bin ich ein Eisverkäufer geworden. Und natürlich bin ich jeden Tag an der Seite von meinem Daddy quasi an der Küche gestanden. Für mich war eigentlich immer nur eins wichtig, wenn ich jetzt so im Nachhinein zurückgehe, so eine Kochuniform, das war nicht meins, da hätte ich mich geschämt. Oder das.
Du hast mit deinem Namen drauf, die Sterne drauf, meine Söhne beeindruckt diese wunderbare Kochmütze, weil das mochtest du gar nicht, ne?
Nein, nicht.
Du bist
nicht.
Der Trainingsanzugkocher.
Genau. Am liebsten mit dem Trainingsanzug rein und gut, da Das war einfach so, aber da konnte ich auch mit Mode noch nichts anfangen.
Aber was hast du noch gespürt von dieser Leidenschaft deines Vaters, und deine Eltern sind dir ja heute auch noch sehr nah, auch beruflich nah, dass dich das so begeistert hat, das Kochen?
Ja gut, das Schöne war eigentlich, dass der Einstieg durch meine Eltern, glaube ich, nicht besser funktionieren hätte können, weil meine Eltern sehr positiv denkende, vorne im Metre-Bereich oder im Küchenbereich, da war eine schöne Harmonie einfach vorhanden. Mhm. Na, das war eine Familie, die hatten Spaß dabei, war immer was Positives, und ich hatte da jetzt nicht so wirklich einen fremden Bezug zu einem Menschen, der vielleicht selber frustriert ist oder war.
Und mit der Pfanne um sich haut, ja. Genau. Ich habe zum Beispiel eine Ausbildung im Hotel gemacht, habe einen unglaublich cholerischen, schlecht gelaunten Koch kennengelernt, der da für wirklich miese Stimmung dann gesorgt hat. Also alle hatten Angst in der Küche, wenn er mal einen Gast genörgelt hat, zu ihm zu gehen, ja. Solche Stimmungen und solche Geschichten kennt man ja auch aus der Küche. Gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich bereue diesen Beruf? Es gibt auch etwas, was ich überhaupt nicht an diesem Beruf mag.
Na, den Zeitpunkt hatte ich eigentlich nie, obwohl ich, wie da bei meinen Eltern gearbeitet habe, nie vorhatte, eigentlich ein Koch oder ein Kellner zu werden. Mhm. Also es war eher so, meine Eltern wollten mich eher davor schützen und haben gesagt, wie ein Banker oder schau, dass du einen Beruf irgendwo wählst, wo du am Abend bei der Familie sein kannst, wo du womöglich Samstag, Sonntag frei haben kannst. Also meine Intuitionen waren gar nicht für die Gastronomie. Ich wollte wirklich zu dem Zeitpunkt eigentlich Spitzensportler werden. Das war mein Traum, den habe ich da schon mit 6 Jahren auf Papier gezeichnet.
Süß, Rennfahrer wolltest du werden, Skirennfahrer. Klar, so, ja. Wenn man in Österreich, in Tirol groß wird und die Berge natürlich direkt vor der Haustür hat. Aber all das konnte dich, leider gab es dann einen Unfall und eine Verletzung, sodass du dein, für unser Glück natürlich, deine beruflichen Karrierepläne ändern musstest. Was ist das Schöne am Kochen? Wenn du morgens so, oder wann fängst du an in der Küche?
Ja gut, ich habe jetzt ein bisschen meinen Rhythmus geändert. Eigentlich durch meine Amerika-Zeit hat sie das so eingelebt, weil da doch höhere Volumen gemacht worden sind. Ich war da immer so gegen 10 oder 11 Uhr mittags da. Das habe ich auch so übernommen, auch hier in Europa jetzt. Das liebe ich auch. Also es ist schon ein schöner Moment, wenn ich da um 7 oder um 8 in der Küche stehen würde, weil da noch eine richtige Ruhe vorhanden ist und du wirklich die Fäden von Grund auf ziehen kannst. Das ist wahrscheinlich einer der schönsten Momente. Aber
alles blitzt noch so, jeder Topf ist an seinem Platz.
Ja, da wird gekämpft, wer kriegt welchen Topf und welche Schüsseln.
Was? Wieso wird denn da gekämpft? Jeder hat doch seine Position in der Küche. Ich dachte, das ist so ganz streng geordnet.
Ja, schon mehr oder weniger, aber dann ist es doch mal mit dem einen und anderen Casserole oder Rondeau vielleicht knapp und da geht schon ein bisschen zur Sache zu zeigen, wer ist hier in Form und wer gibt hier den Ton gerade an und so.
Okay, also man geht da nicht los und sagt, okay Jungs, ich kaufe euch noch 2 neue Töpfe.
Da bin ich wahrscheinlich eh zu großzügig, aber wenn ihr an meine Zeit zurückblicke, da war es schon sehr oft so. Also da gab es schon unangenehme Mitarbeiter, die haben so gebunkert, was eigentlich auch nicht geht. Aber auf das zurückzuführen, eigentlich starte ich meinen Tag zu Hause, lese mir meine Berichte durch, ziehe da die Fäden, ob ich mit dem einen oder anderen auch spreche und bin dann eigentlich gegen Mittag im Geschäft drin.
Und wie dieser Alltag in deinem Geschäft aussieht, das ja jetzt seit einiger Zeit in Frankfurt ist, da ist ja dein Mittelpunkt, was deine berufliche Arbeit angeht, darüber sprechen wir gleich. Mario Lohninger. Ja, mit 4 Jahren hat er schon in der Bäckerei des Großvaters geholfen, mit 9, 10 Jahren dann angefangen im elterlichen Betrieb Eis zu verkaufen in einer kleinen Holzhütte und hat den Arbeitsablauf kennengelernt eines erfolgreichen gastronomischen Betriebes. Mittlerweile ist er selber Spitzenkoch, Koch des Jahres, Mario Lohninger. Was macht das Glück des Kochens aus?
Das Glück des Kochens macht sicherlich aus, dass man probiert, ein tolles Produkt zu finden, am liebsten von der Umgebung, am besten zum Markt zu gehen. Und wenn man dann diesen Rohstoff, dieses Rohprodukt sieht und wenn man dann das Maximum aus diesen Produkt draus machen kann. Hoffentlich vielleicht sowas, was die Augen der Gäste zum Glitzern bringen kann, was ihnen so gefällt oder erstaunt oder schmeckt und hoffentlich dann auch glücklich macht und womöglich ihr Leben verändert. Also das ist schon wahrscheinlich die Kunst und die Magie des Essens und des Kochens. Und natürlich ist jeder Tag bei uns neu. Es ist ein Stück wie auf einer Bühne zu stehen. Es ist immer wieder Performance und besteht natürlich auch aus Krampf und Kraftakten. Und manchmal flutscht es und fließt es einfach, wie es sein soll.
Aber es ist natürlich so, ihr werdet auch jeden Tag gemessen. Also jeder Tag, wenn du sagst, ist neu und ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Kreativität, aber sicherlich auch mit dem Gast. Denn der bewertet ja jedes Mal das, was du und dein Team ihm präsentierst.
So ist es. Somit, es ist jeder Moment anders. Wir haben natürlich unsere Choreografie eines Gerichtes, wie die Abläufe sind, wie die Mannschaft da einstudiert wird. Man hat ja auch immer wieder Personalwechsel. Köche wechseln ja auch mal gern.
Das muss doch für dich dann eigentlich eine Katastrophe sein, wenn in dieser fein getunten Kette ein Glied dann ausfällt.
Ist es auch, aber es kann genauso schlimm sein, dass die Leute zu sicher werden und es ist eh so einfach, ich kann eh schon alles. Also da steuert man als Chef, man baut immer wieder Hürden ein und probiert da die Konzentration immer voll im Gange zu halten.
Jetzt bist du ja Koch, aber mittlerweile auch Unternehmer mit deinem eigenen Restaurant hier in der Stadt. Könnte man dich denn noch an jede einzelne Position in dieser großen Küchenkette dann auch setzen, bis so ein Gericht dann fertig ist?
Auf jeden Fall. Also das liebe ich auch. Ich probiere dann eigentlich immer wieder reinzugehen. Am Ende bin ich ein Koch. Das vermittle ich dann auch. Ist auch das Schönste am Beruf letztendlich. Ich probiere eigentlich auch über den Tag gesehen 95% andere Sachen beiseite zu schieben, um letztendlich zum Kochen zu kommen. Und ist mir auch wichtig, weil da natürlich auch mein Wissen, meine Choreografie, meine Vision, Philosophie umgesetzt wird und gelebt wird. Und somit muss ich das auch können und will ich auch.
Wie würdest du denn deine Philosophie beschreiben? Welche Welt betritt man, wenn man die Welt von Mario Lohninger betritt?
Ja, also ich probiere ein sehr ehrliches Produkt zu machen. Ich habe im Jahr 99 das erste Mal Chef werden dürfen, in relativ jungem Alter, in einer Stadt, wo Kunden sind, die sehr viel essen gehen. Das heißt, ich habe schon gelernt.
Wo war das 99 dann?
Das war in New York. Da habe ich das Danube auf die Welt bringen dürfen. Und hatte natürlich auch kritisches Publikum, nicht viel anders wahrscheinlich wie in Frankfurt. Und war schon eigentlich den Weg, was wir gegangen sind, auch eine leichte Küche zu kochen. Wir haben, ich arbeite mit sehr traditionellen Gerichten eigentlich und probiere aber aus denen das 21. Jahrhundert raus zu definieren, nehme dann teilweise Elemente raus, weil heute natürlich nicht mehr nur um den Bauch voll zu kriegen Leute essen gehen, sondern wie fühle ich mich dabei, was steckt für eine Ernährung dahinter.
Aber wenn du das jetzt konkret machst, wenn wir ein Produkt nehmen, wir nehmen Brokkoli oder wir nehmen Karotten oder wir nehmen Babyspinat, wie spürst du darin das 21. Jahrhundert? Oder kann man das nicht an einem Produkt dann festmachen?
Ja gut, man kann jetzt so viel draus machen. Also man kann zum Beispiel jetzt mal Soßen statt mit Butter zu binden oder zu vollenden, kann man zum Beispiel mit einem Gemüsepüree arbeiten und ein Element vielleicht mit pflanzlichem Öl fertigstellen. Liebe da viele Kräuter. Ich sage es einfach mal so, in der österreichischen Küche, die Nachkriegszeit, die Sahnesoßen, die Beurre Blanc-Soßen.
Ist das vorbei? Weil alle jetzt auf ihre Figur achten und nicht mehr so schwer essen? Oder gibt es da eben langsam diese Veränderungen?
Ich denke, es hat schon seine Berechtigung, aber eher wahrscheinlich in der Natur. Also sprich, wenn ich am Land lebe oder so, wenn ich jetzt vielleicht ein Mensch bin, der ständig arbeitet, physikal. Ne? Mhm. Wenn du jetzt hier so in die Stadt reingehst, du hast vielleicht nicht die beste Luft. Die Leute sind eher vom Kopf her in der Arbeit, also nicht so am Feld draußen oder so. Also das ist sicherlich auch ein Punkt. Also ich bin natürlich hier in Frankfurt, bin in einer kosmopolitischen Stadt und koche hier sicherlich anders, als würde ich jetzt im Rheingau ein Restaurant hinsetzen.
Ja, das kann ich mir eben auch vorstellen. Aber du arbeitest natürlich eben auch gerne mit Produkten aus der Region. Und ob du für einen Frankfurter Banker anders kochst als für einen Frankfurter Schauspieler, vielleicht musst du uns gleich sagen. Auf jeden Fall hast du für unglaublich viele Stars während deiner Karriere schon gekocht. Und was Brad Pitt gerne isst, das musst du mir vielleicht gleich verraten.
Okay.
Ich bekomme schon so langsam Appetit, wenn ich mich hier mit Mario Lohninger unterhalte und muss mich nochmal bedanken bei unserem HR-Küchenchef, weil der hier extra super Schnittchen, darf ich jetzt so als Laie mal sagen, hier für dich vorbereitet hat. Wenn du da mal kurz einen Blick drauf werfen würdest, lieber Mario, warte, ich stehe mal kurz auf. Also wir haben Lachs, Roastbeef und Matjes. Was ist noch dabei? Ich glaube Tomaten mit Mozzarella.
Genau.
Dass du jetzt nicht zugreifst, nehmen wir hier nicht persönlich, ne?
Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also ich achte auf meine Figur wahrscheinlich, ne?
Ja. Wir haben hier lange überlegt, was können wir einem Spitzenkoch präsentieren, aber diese Angst gibt es wahrscheinlich. Was koche ich, wenn jemand wie du zu mir nach Hause kommst?
Was Frisches. Ich glaube, das ist ganz einfach. Das, was wahrscheinlich selber am liebsten isst und hast. Und dann kann man eigentlich da gar nichts falsch machen.
Genau. Sagst du dann was? Bist du so kritisch und sagst, hier ein bisschen mehr Bärbel, kennst du mal, hier ein bisschen mehr Butter, da ein bisschen mehr Pfeffer? Oder isst du einfach schweigend auf?
Na, wenn es angebracht wäre und du mich einlädst, meine Meinung zu geben, dann würde ich da schon die Wahrheit sagen. Aber natürlich in erster Linie geht es darum, man ist dankbar, dass man eingeladen wird und was zu essen bekommt. Und wenn da die Geste und das Herz stimmt und die Seele vom Gericht, dann ist doch alles super.
Gut, dann mache ich dir ein Krabbenbrot, ne? Wenn beim nächsten Mal, wenn du zu mir kommst. Jetzt hast du ja in Los Angeles bei Wolfgang Puck, einem bekannten Österreicher, der das berühmte Spargo hat in L.A. und ich glaube noch einen zweiten Laden in Paolo Alto, richtig?
Genau.
Gekocht, als jemand, der aus Österreich kommt. Und dort geben sich die Prominenten die Klinke in die Hand. Brad Pitt, Tony Curtis. Wie ist denn Brad Pitt so als Gast?
Ja gut, also ich hatte den Brad Pitt schon vor mir sitzen, war natürlich da ein kleines Glied. Eigentlich bin ich da im Chinoa, habe ich da gearbeitet. Das ist, der Wolfgang hat mal ein tolles Apartment da in Santa Monica am Strand gegeben für die Zeit. Ich war da relativ kurze Zeit, die erste Zeit, wie ich da war. Und am freien Tag, also den gab es gar nicht, dann bin ich in sein anderes Restaurant arbeiten gegangen.
Wie, es gab keinen freien Tag? Der war aber streng.
Ich denke, so ein Imperium kannst du nur aufbauen, wenn du immer arbeitest und hart arbeitest. Und sofern durfte ich dann quasi einen Tag mal aussetzen im Spargo, damit ich in Chinoa gegangen bin. Und da war ein japanischer Chef und der hat sie da schon ausgekannt und hat mir dann schon ein bisschen eine lockerere Zeit gemacht, würde ich sagen.
So, und dann geht die Tür auf und Brad Pitt kommt rein. Wen hatte er schon an der Seite? War es noch Jennifer Aniston oder hat er alleine gegessen?
Er kam mit Gwyneth Paltrow.
Das stimmt, die waren auch mal zusammen.
Genau, also ich glaube, das geht schon zurück, 96, 97. Mhm. Da haben wir den Seven-Movie gedreht und müssen sie da verliebt haben und sitzen dann quasi an der Showküche. Da konntest du oder kannst du auch an der Küche sitzen, wie bei mir im Maiko draußen. Und da haben sie.
Ist man dann aufgeregt, so als Teil der Küchencrew? Ist das was anderes, wenn so ein Superstar reinkommt?
Ja, also es gibt ja schon tolle Persönlichkeiten, die eine super Ausstrahlung haben. Ich würde schon sagen, die haben die beiden und beide haben sie auch vielleicht enorm multipliziert. Also es war schon was Schönes zu sehen, aber letztendlich bist du da ein Profi. Du willst ja, dass die wiederkommen. Und,
was hat er denn bestellt?
Also ich glaube, es war so ein frittierter Hummer dabei mit so einer chinesischen schwarzen Bohnensoße. die mir heute noch eigentlich sehr gut in der Zunge liegt. Das ist so ein.
Das weißt du heute noch, wie die schmeckt, irre.
Ja, ja. Hier noch nie gekocht, aber ganz ein tolles Rezept und aber ja, die haben da viele Sachen.
Vielleicht bringt dich unser Gespräch darauf, dass du diese Bohnensoße da wieder aufleben. Und Gwyneth Paltrow, die ist doch so schlank, hat die auch was gegessen?
Ja, also mir kam die schon als normaler Gast vor. Die kam auch ins Danube einige Male öfter, denn ihre Eltern sprechen sehr gut Deutsch. Die sind wohl, haben wohl hier in Deutschland, jetzt weiß ich nicht, über Militär oder wie die hier positioniert waren und lieben auch die deutsche, österreichische Kultur und war nur alles, glaube ich, vor der Zeit, bevor sie Mutter geworden ist. Also insofern, glaube ich, hat sie noch mehr geleistet.
Aber das,
ne?
Das heißt natürlich eben in den Top-Restaurants, in denen du gearbeitet hast, im Tantris in München, Wolfgang Puck im Spargo, in Paris im Savoy, im Danube in New York, es sind natürlich immer viele Prominente da. Aber ab und zu ein Besuch eines Prominenten macht ja nicht den Erfolg eines Restaurants aus. Eben auch die, die nicht im Licht der Öffentlichkeit steht, aber dann zu Stammgästen werden, die muss man ja tatsächlich dann als Koch begeistern und gewinnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, also das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass man Stammgäste aufbaut für sein Restaurant. Wir machen da natürlich jetzt keinen Unterschied, wer da sitzt. Wäre ja schade, wenn das unser Anspruch wäre. Macht einem stolz, wenn Persönlichkeiten aus der Politik oder aus der Wirtschaft oder aus der Celebrity-Szene kommen. Mhm. Aber letztendlich ist das schönste Restaurant, was du haben kannst, ein volles Restaurant mit glücklichen Gästen. Und wenn man da einfach nur so abstrakt reinsieht, dann ist man da einfach nur happy.
Hast du das Gefühl, es ist manchmal stiller in deutschen Restaurants als zum Beispiel in L.A.? Oder in New York?
Ja, abhängig in welche Art von Gastronomie du gehst. Also die Amis lieben schon relativ laute Restaurants. Also eher die Spitzenrestaurants, die neigen eher zu Bierhallen. Wenn es jetzt mal gemein oder
überzogen. Da runzelst du die Stirn, das sieht nicht so aus, wenn dir das so gefällt.
Nicht wirklich. Also in New York ist es dann schon so, da ist es viel europäischer, würde ich behaupten. Mhm. Und viele Facetten von Arten von Gastronomie sind da etabliert worden, sind ja sehr viele Europäer oder aus Japan und China oder wo immer gute Esskultur herkommt. Und ja.
Dass man so eine Karriere nicht machen kann ohne Disziplin, das ist sicherlich klar. Und über diese Disziplin in der Küche sprechen wir vielleicht gleich. Ja, immer auf der Suche nach neuen Kreationen, die den Gaumen dann verwöhnen und begeistern. Und was muss man denn eigentlich mitbringen, wenn man seine beruflichen Träume so erfolgreich umsetzen möchte wie du?
Ja, also ich würde sagen, es sind schon einige Eigenschaften, Pünktlichkeit, Disziplin, Begeisterung, ja, da passieren schon viele Sachen. Also ich finde, als Koch ist es sehr wichtig, dass du auch reist, dass du Urlaub machst in anderen Ländern, Spaß am Essen hast.
Du hast es eben gerade erzählt, als die Musik lief, dass du jetzt, wo warst du, in Portugal und hast dort Tomaten entdeckt, die besonders süßlich waren oder so einen ganz besonderen Geschmack haben. Also sowas bringst du dann von der Reise auch mit?
Absolut. Also da bin ich dann auch sofort neugierig. Was ist das für eine Tomate? Wo bezieht ihr die her? Kann ich die womöglich auch hier kaufen? Ist wichtig und macht einfach Spaß.
Also offen sein, neugierig sein. Die Gourmet-Experten haben dich ja zum Koch des Jahres eben auch gewählt mit der Begründung, weil sie gesagt haben, du bist in deiner Arbeit voller Entdeckerfreude und Erneuerungsdrang. Wie viel Disziplin steckt denn auch dahinter?
Ja, sehr viel. Also ich hatte ja Riesenglück, weil ich eigentlich sehr viel gereist bin und habe. Also ich bin mit 18 schon quasi in eins der besten Restaurants in Österreich reingekommen und habe da die Politik und die Philosophie dieses Ladens verstanden und gelernt. Und bei denen ging es immer nur darum, für Mario gibt es hier in Österreich keinen Platz mehr. Der muss nach Italien und Frankreich oder Spanien.
Aber was hattest du denn, was andere vielleicht in deinem Alter nicht hatten? Weil viele wollen ja ins Tantris oder vielleicht viele wollten deinen Job haben, dann als Restaurantchef im Danube.
Ja, das war alles nur so im Unterbewusstsein bei mir. Das habe ich damals alles noch nicht so kapiert oder verstanden, obwohl ich meinen ersten Lehrtag da auf den Grill geschmissen worden bin. Mhm. Ich konnte kaum da den Grill hochsehen, weil die schon ein bisschen Druck auf mich ausgeübt haben. Du kochst ja schon mit deinem Papa, seitdem du klein auf bist. Also mir ist es da schon ein bisschen so in die Wiege gelegt worden. Und für mich war auch ein schöner Moment im Leben mit meinem Großvater väterlicherseits. Der war, musst du dir das vorstellen, in Marialm, so ein kleines Bergdorf, der einzige Bäcker hier. Und mit dem bin ich so Schilfschneiden gegangen, aus denen haben wir Körbe geflochten. Aus diesen Körben wurden Brot gebacken und Brot ausgeliefert. Also ihr habt da eigentlich im Unterbewusstsein diesen Kreislauf der Natur, das Alteingesessene aus der Bergwelt schon mitbekommen, ohne dass ich das damals kapiert
aber,
habe.
Aber trotzdem warst du ja, obwohl du das in dir trägst, ja, diese Erfahrung deines Großvaters und eben auch deines Vaters, bist du ja jemand, der für seine Karriere eben auch ohne Rücksicht letztendlich auf Verluste gearbeitet hat. Also stundenlang in der Küche zu stehen, keinen Tag frei zu haben. All das muss man ja eben auch bereit sein, letztendlich geben zu wollen.
Absolut. Also ich habe gemerkt, wenn du kochst, war es mir wichtig, eigentlich eher in der Formel 1 zu kochen, weil Kochen hat ja auch viele Levels, was du in einen Topf werfen könntest. Und da war der Ehrgeiz einfach groß. Also wenn ich da nach Leogang zurückdenke, ich habe den Spielberg, die Leoganger Steinberge, ich bin umzingelt von Bergen gewesen und die Neugier war schon groß, was ist hinter diesen Bergen? Also wenn ich da in die Pubertät zurückgehe, du hast kein Auto bei uns, bist noch nicht so mobil, dann kann das auch mal Fahrt sein. Und das hat mich eigentlich damals bewogen, ich will die Welt kennenlernen. Und wahrscheinlich wollte ich eigentlich nur so, was heißt nur so, ich wollte vielleicht ein Hotelmanager werden, Direktor oder sowas. Weil die haben ja meistens eine Kochausbildung. Und ich wollte einfach Sprachen kennenlernen, Kulturen, andere Menschen kennenlernen, Sitten und.
Aber trotzdem muss, glaube ich, ich muss da nochmal nachhaken, in deinem Hirn, wenn ich jetzt bei dir ein Kalbsfilet erwähne oder ein Heilbutt, dann passiert ja was in deinem Kopf. Und du kombinierst das ja gleich auf einem hohen Niveau mit Zutaten, dass die auf deiner Zunge landen, du dieses Gericht ausprobieren kannst und es hat dann diese wunderbare Qualität.
Ja, also bei mir ist es so, ich kann gut entspannen, also in der Natur oder bei Musik, da denke ich an neue Gerichte, ich gehe jetzt hier wandern und sehe vielleicht Wildkräuter und dies und jenes, sehe vielleicht da die Schafherde oder Lämmer, dann geht da eigentlich der Knopf an, das stimmt, und dann verfolge ich das soweit, vielleicht bis in den Schlaf hinein, was könnte ich da machen oder würde ich? Und dann vielleicht am nächsten Tag oder Tage danach, dann treffe ich mich da mit meinen Liebsten, die ich um mich stelle und komme mit einer Idee und mit einer Sache. Und dann probieren wir quasi dieses Gericht umzusetzen, was nicht immer heißt, dass dieses Gericht auch auf die Karte kommt. Aber
also bei dir wird auch nicht alles so, dass du sagst, das setze ich jetzt dem Gast dann vor. Dann war das eine kreative Spielerei, ein Ausprobieren und du kannst es dann auch ablehnen.
Tun wir auch sehr viel. Also wichtig ist bei uns, dass wir eigentlich nie dem Gast was geben sollen, wo wir nicht 100% überzeugt sind. Ich sage eigentlich immer meine Mitarbeiter, den Anspruch, mit dem du essen gehst, wenn es in ein tolles Lokal ist.
Aber vielleicht wäre ich schon zufrieden mit dem, was du mir anbietest, wo du sagst, geht noch gar nicht.
Ja, das trimmen wir unseren Mitarbeitern ein. Da schulen wir sie, da probieren wir Säulen, um die aufzustellen, damit sie sie anlehnen können und hoffentlich den Fehler nicht machen.
Aha, ja. Gut. Also mal sehen, was du jetzt für kulinarische Visionen hast, wenn du Jack Johnson hörst. Ja, spielen wir jetzt als nächstes, weil du gesagt hast, Musik inspiriert dich. So, wir haben uns jetzt gerade überlegt, fällt uns was ein bei Camouflage, irgendwas Kulinarisches. Ich denke irgendwie an Fledle, die in so einer Brühe vor sich hinschwimmen. Und du bei Jack Johnson, Mario Lohninger, hast du an was gedacht?
Ja, also ich glaube, ich denke da an irgendwie an Muscheln, Grillen, so ein Feuer am Strand zu machen.
Und Surfen.
Genau.
Nun hast du ja drei Restaurants hier bei uns in der Stadt. Das Silk.
Genau.
Mikro und Lohninger. Das ist sehr viel Aufwand, das alles wahrscheinlich zu koordinieren, die Crews dann eben auch einzuteilen. Und jedes hat eine ganz andere Stimmung. Wer noch nie im Silk war, beschreibt das mal ein bisschen dem Hörer.
Ja gut, jetzt kulinarisch gesehen und was ich da auch rüberbringen möchte, ist, es ist eigentlich was sehr Intimes. Mhm. Es ist eigentlich so, als würde ich die Gäste zu mir nach Hause einladen. Mhm. Also da sollen sie schon den Herzbeat spüren. Und es ist dann auch eine Uhrzeit, wo gegessen wird, gestartet wird. Ist immer um 20 Uhr. Und dann wollen wir da die Leute verzaubern. Unser Service, meine Mutter allen voran, die kommen wie die Feen auf die Gäste zu.
Und es sind ganz viele Gänge, die man dann isst an so einem Abend, ne? 10?
Ja, es sind schon viele Eindrücke, die man hat. Probier aber die Leute dabei nicht zu überfordern. Also am Anfang hat man ja gern ein bisschen was zu probieren, aber letztendlich sind es dann in der Mitte 5 Gerichte, um das Menü quasi zu vollenden und um mir das ein Dessertwalzer lassen.
Aber es ist schon ein bisschen so, muss man vielleicht jemanden darauf vorbereiten, wenn man denkt, man kommt jetzt so in deine Welt nach Hause, weil du das sagst und deine Mutter begrüßt einen da. Das ist schon ein bisschen mit Clubmusik, ja, und Küche mixst du da natürlich, das ist das Silk und das Mikro im Cocoon Club, ne?
Genau.
Und eher asiatische Küche. Oder liege ich da falsch?
Ja, also im Silk hinten koche eigentlich so das Beste von mir, was alles Spektren angeht, also sehr saisonell will ich da arbeiten. Und im Mikrofon mache ich so meine Lieblingsgerichte aus aller Welt. Mhm. Weil ich hatte, glaube ich, ein Glück, dass ich in so vielen Stationen, in so vielen Kontinenten und Ländern kennenlernen durfte, die Küche. Und das wollte ich in ein Format zusammenpacken. Da habe ich einen ganz, ganz schönen Moment mit Sven Feit gehabt in Thailand, in Phuket. Und da haben wir beide dann so unsere Lieblingsgerichte zusammengewürfelt.
Mhm. Was war das für ein Moment? Ihr hattet einen Abend, er hatte eine Veranstaltung und dann habt ihr, was habt ihr dann gemerkt?
Ja gut, ich habe eigentlich bei meinem Restaurant aufgehört, Ende 2003 im Danube und wollte einfach einmal mich inspirieren lassen. Ich bin alleine mit einem Buch losgezogen und habe es aber so koordiniert, dass ich mich in Tokio und in Thailand mich mit Sven treffe. Der hat da auch Urlaub gemacht und da waren wir ganz entspannt am Meer und haben die Natur genossen und sind wir richtig in die Mitte gegangen, was wir machen wollen.
Da habt ihr euch beide sozusagen gefunden und das hat sicherlich auch dann die Entscheidung oder hat dazu beigeführt, wir müssen uns eigentlich bei Sven Feit bedanken, dass du hier in Frankfurt gelandet bist, dann eben auch noch mit deinem dritten Restaurant, mit dem Lohninger. Man muss noch mal ganz kurz sagen, ja, wenn man in Silk geht, ist eher Essen so ein bisschen in einer entspannten Körperhaltung, ja?
Genau.
Bei dir, genau. Ich sag's jetzt in Anführungsstrichen, zu Hause Schuhe ausziehen, man kriegt dann so nette Slipper und ist so ein bisschen in so einer relaxten Haltung fast im Liegen.
Genau, also macht es natürlich sehr schön, weil du bist in einer zeitlosen Sphäre. Mhm. Du kannst dich du kannst dich aufs Wesentliche konzentrieren. Und ich denke, du kannst dann schon gut erkennen, was wir vorhaben und dass wir Spaß haben und dass wir da was Gutes machen.
Genau, und im Lohninger, im Stadtteil Sachsenhausen, kann man es sehen, wenn man über die Mainbrücke fährt, genau an der Ecke gegenüber vom Filmmuseum. Dort gibt es dann eben, wie würdest du das beschreiben, Österreich? Küche?
Ja, bin ich ganz stolz drauf.
Schnitzel ist so super.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte da eigentlich mein Heimweh, meine Heimat neu interpretieren, reinzubringen. Also sehr klassische Sachen auch, aber mit dem gewissen nötigen Twist, das gesünder zu machen und leichter zu machen. Und da mache ich sehr viel Österreichisches. Ein paar Kolonien habe ich schon mit einbezogen, die zu meinem Leben gehören.
Genau, Gulasch, Kaiserschmarrn. Das klingt jetzt hier alles so, ich sage das so ein bisschen flapsig, aber wer Koch des Jahres wird, weiß natürlich, da sind noch ganz besondere Drehungen dann dabei. Nun habe ich gelesen, dass du ein bisschen gezögert hast bei aller Begeisterung für Sven Feit und eure Vision, hier zusammen in Frankfurt was aufzubauen. Was hat dich denn so vor einigen Jahren zögern lassen? Ob Frankfurt für dich der richtige Standort ist, um ein Restaurant dann zu eröffnen?
Ja gut, zögern. Es war einfach für mich sehr irrational, weil ich zu dem Zeitpunkt schon über 9 Jahre in den Staaten war, sogar eine Staatsbürgerschaft angenommen habe und ich ein ganz heißes Eisen in Manhattan war, wo ich in vielen Plätzen eigentlich zusagen hätte können oder mich da verwirklichen. Und ich habe irgendwie gespürt, ich muss New York gerade verlassen, ich muss was Neues machen. Und letztendlich war es dann natürlich, warum nicht das gute alte Europa? Aber es war schon ein bisschen verrückt. Also an Frankfurt hätte ich nie gedacht, um ehrlich zu sein. Das ist das Manfred, das Schuldige, so gesehen.
Danke an eure Freundschaft. Und jetzt bist du in Frankfurt angekommen, sehr erfolgreich eben auch. Du bist hier auch eben letztendlich ein Unternehmer geworden. Was begeistert dich jetzt an Frankfurt?
Ja, also ich liebe an Frankfurt, dass man eigentlich sehr gut rauskommt. Ich liebe die Struktur hier. Der Rheingau ist natürlich toll. Muss aber sagen, ein bisschen die Berge.
Du liebst an Frankfurt, dass man rauskommt. Mhm. Das gibt mir jetzt ein bisschen zu denken. Spricht das jetzt hier Frankfurt oder nicht? Darüber muss ich nachdenken, Mario.
Okay.
Ja, Mario, es ist ja ganz schön zu wissen, dass wir hier nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit senden. Ja, die Mama hört zu, dein Küchenlieferant ist irgendwie, schickt uns schon hier Daumen rauf.
Was ein Glück, ne?
Ja, Gott sei Dank. Ich mache mir natürlich Sorgen, dass irgendwie, wenn an deiner Küche was nicht in Ordnung ist, der nicht mehr kommt und das nicht mehr repariert. Der kann mir vielleicht sagen, warum ich immer Wasser im Kühlschrank habe.
Ja, lieber Arthur, jetzt musst du uns helfen. Schick ja. uns ein schnelles SMS, bitte.
Ich glaube ja, dass dieser weiße
die Dichtung jetzt sein,
Saugnapfring, ja, Dichtung heißt es natürlich richtig, nicht mehr richtig funktioniert oder ich die Tür immer zu lange offen lasse. So, jetzt ist Sonntag. Hast du normalerweise sonntags frei oder so ein typisches Sonntagsritual, was du nur sonntags morgens so machst?
Ja, also ich mache grundsätzlich sonntags frei, war aber für mich, glaube ich, wenn ich zurückdenke, immer so mein Lieblingsarbeitstag. Mhm. Keine Bestellungen kommen wirklich rein, die Gäste sind besser drauf, ja, relaxter, so. Nicht so ein Stress und so. Na, aber für mich ist es so, dass ich am liebsten gerne am Morgen einfach wach werde. Gell? Zu mir finde, ein bisschen die Woche abschließe.
Ja, wenn es nicht mehr passiert, hallo, dann hast du auch ein Problem, ne? Aber wenn ich jetzt heute Abend, Moment mal, wenn du sagst, du hast freien Tisch bestelle, dann kann es sein, dass du jetzt nicht an meinen Tisch kommst und mir nochmal fragst, das mache ich ja immer Spitzenköche, so, na, hat es Ihnen denn geschmeckt?
Ja, vielleicht bin ich privat da. Aha. Das kann dir vielleicht auch mal jemand übel nehmen, ne? Sag's mal nur so, na, wir haben natürlich einen Küchenchef.
Natürlich.
Und eigentlich sogar zwei haben wir, den Benny und den Patrick. Und haben wir schon die Struktur so gemacht, dass da nichts dem Zufall überlassen wird.
Jetzt wir sind fast am Ende. Ich muss noch mal hier kurz mit dir über Erotik sprechen. Ja, weil du ja gesagt hast, Kochen ist sowas Erotisches.
Ja, weil es was Sinnliches ist. Ne? Es kann dich, es verführt dich was Gutes. Mhm. Und was soll ich da jetzt noch sagen, liebe Bärbel?
Ja, es hat schon was. Du sagst, das ist natürlich, es setzt natürlich Reize. Ja, es kann einen begeistern. Man kann ja mit dem Essen auch verschrecken. Ja, ein erstes Date findet ja häufig auch statt in Verbindung mit dem Essen. Und wenn man dann zu dir geht, kann es ja vielleicht auch mit der Beziehung klappen.
Ich habe schon sehr viele Menschen zusammengebracht. Aha, absolut.
Du bist das also. Sag mal, kann man als Spitzenkoch eigentlich einen Freundeskreis und ein Privatleben leben und hegen und pflegen oder ist das sehr schwer?
Ja, es ist sicher nicht so einfach für die Freunde manchmal zu verstehen. Zum Glück habe ich die. Die verzeihen mir, wenn ich nicht das Telefon abhebe und gerade nicht da sein kann oder was mache. Privat habe ich ein Glück mit der Sabine. Die, da habe ich gleich die Parameter probiert rauszufinden. Mhm. Kannst du dir sowas vorstellen oder unterstützen?
Kannst du dir vorstellen, dass du viele Abende ohne mich sein wirst?
Genau, aber das Schöne ist natürlich, dass man in anderen Momenten, wo andere Menschen vielleicht in ihren Hauptzeit sind, dass du da, ja, du laufst ein bisschen irregularer und das kann auch was Schönes haben, an einem Montag oder Dienstag frei zu machen. Mhm. Ich habe das eigentlich immer geliebt.
Was machst du, wenn du frei hast? Du hast vorhin erzählt, dass du jemand bist, der die Natur eigentlich fast braucht als Inspiration, der die Natur auch liebt. Läufst du da ein bisschen durch den Taunus und gehst jetzt im Oktober Pilze sammeln?
Ja, eigentlich zu wenig, aber...
Komm, wir verabreden und zum Pilze sammeln gehen.
Ja, genau. Also ich liebe Schwammerlsuchen. Also wenn ich das bei mir zu Hause auch mache und ich weiß, die gibt es hier auch. Also hier habe ich es leider wirklich noch nie gemacht. Also ich liebe es, in den Rheingau zu gehen. Lieb's mit dem Motorrad zu fahren. Ist so mein Skifahren-Ersatz hier. Und
aber auf jeden Fall raus. Raus aus der Stadt. Du brauchst Natur.
Mehr oder weniger schon. Also mach schon auch mal einen Stadttag. Ist was Schönes, aber am liebsten raus.
Jetzt kommt ein bisschen Junge aus den Bergen. Was sagst du zu unserem Feldberg?
Feldberg ist ein Hügel.
Bitte?
Feldhügel.
Ein Feldhügel. Also, du bist mein absoluter Held der Küche und des Alltags. Ich freue mich, dass du heute da warst. Ich wünsche dir weiteren Inspiration, Kraft und einfach ganz viel Spaß mit deiner Küchenmannschaft und deinen wunderbaren Eltern, muss man auch mal sagen, ja, die dich hier unterstützen und die auch nach Frankfurt gekommen sind.
Absolut.
Komm, nochmal ein Lob an die Mama, die hört dir zu.
Danke dir, Mama.
Oh.
Bist die Beste.
Ja, genau. Aber was, dass man immer diese Schuhe anziehen muss im Silk, das müssen wir irgendwie nochmal überlegen, ob wir das ändern.
Ja,
ich
einfach.
Ich finde ja besser Schuhe anlassen.
Dann lass sie einfach an und dann musst dich quasi auf dieses Sofa setzen.
Okay.
Auch in Ordnung.
Mach ich. Danke, Gerne, Mario Lohninger.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.